ganz vielen Dank fürs Lesen, fürs Willkommen heißen, fürs Reinnehmen. Und ich freue mich wirklich, jetzt hier zu sein. Nach 3 Jahren mal wieder. Ich habe gesehen, vor 3 Jahren war ich das letzte Mal da. Wie schön, auch so viele wiederzuerkennen. Ich möchte auch eingangs sagen, wie komme ich jetzt dazu, hier über Geld zu predigen? Also zum einen, ich finde das Thema persönlich wirklich wichtig. Ich glaube, dass es ein wichtiges Thema ist, auch über Geld zu sprechen, auch gerade in der Gemeinde. Denn die Bibel ist schließlich voll, wir haben gerade eben eine Passage gehört, voll von dem Thema Besitz und Umgang damit. Und das ist jetzt eine These von mir, ich glaube, wir predigen viel zu wenig darüber. Es kommt viel zu selten, dafür, dass es so oft in der Bibel vorkommt, viel zu selten im Gottesdienst vor. Wenn wir konsequent durch die Bibel durchpredigen, dann kommen wir immer wieder automatisch auf die Themen Besitz, Ausgaben, Verwalterschaft, Großzügigkeit und auch Spenden zu sprechen. Und ein anderer Grund, warum ich heute über Geld predige, ich habe beruflich damit zu tun. Ich bin Fundraiser bei der Allianzmission, bin also in der Spenderbetreuung tätig und kümmere mich deswegen viel um dieses Thema und es bewegt mich. Die wenigsten Pastoren, mit denen ich zu tun habe, die sprechen gerne, also wirklich so mit Leidenschaft über das Thema, weil das so ein Drahtseilakt auch für die ist. Schließlich leben sie ja auch von den Spenden der Gemeinde und dann kann ich es ja auch verstehen, dass das gar nicht so leicht ist für viele. Jetzt ist es so, auch die Allianzmission Familie Urban profitiert von eurer Großzügigkeit. Und deswegen fragt sich vielleicht mancher von euch, mit welcher Absicht steht der jetzt hier vorne? Jetzt haben wir uns einen Fundraiser eingeladen, jemand, der Spenden einwirbt, um über Geld zu predigen. Ah, war das weise? Deswegen, damit das von Anfang an klar ist, möchte ich euch verraten, was ich mit dieser Predigt vorhabe. Und was mein inneres Ziel sozusagen ist, worum ich gebeten habe, den Herrn, dass er das möglich macht hier. Und das ist nicht, dass ihr hinterher mehr spendet. Das ist mein ganz erklärtes Nicht-Ziel für heute. Um das klarzustellen, wenn wir gemeinsam lernen, großzügiger zu sein, um unseren guten Herrn auch nachzufolgen, dann freue ich mich. Aber Spenden und auch Großzügigkeit sind nur ein Beiwerk. Wenn wir das mal vergleichen, unser Leben als Christen als Baum, wenn ihr euch das mal vorstellt, euer Leben in der Nachfolge von Jesus als Baum, dann ist Großzügigkeit nur ein Ast. Und an dem Ast kann die Frucht wachsen, um die es wirklich geht. Nämlich Anbetung. Das ist das Ziel unseres Lebens, Gott anzubeten, ihn zu ehren, weil er es verdient. Und da ist Großzügigkeit eine wunderbare Möglichkeit dazu, aber eben halt nur eine Möglichkeit. Nicht das eigentliche Ziel, was wir haben. Gott so zu ehren, wie es David eben in seinem Gebet gemacht hat, das wünsche ich mir, dass wir hinterher bei der Predigt sagen können, Amen, so wollen wir das tun, weil er es verdient, unser guter Herr. Ich habe jetzt eine Themenpredigt mitgebracht. Geld, Großzügigkeit und geistiges Leben geben. Und der Nachteil bei einer Themenpredigt ist, wir können jetzt nicht so tief in die einzelnen Texte reingehen, wie das man eigentlich gerne macht bei einer Exegese von einem Text. Der Vorteil ist, ich darf euch jetzt wie bei einem Diamanten so verschiedene Facetten von etwas unglaublich Kostbarem präsentieren und verschiedene Blickwinkel auf das Thema einfach vorstellen. Und damit das leichter verständlich wird, habe ich euch 7 Thesen mitgebracht. Immer verbunden eine These mit einem Merksatz. Und die Thesen bauen aufeinander auf, beginnen mit Basics, so mit den absoluten grundlegenden Wahrheiten und werden auch immer dann kontroverser und kritischer. Und ich habe sie auch mal ausgedruckt und mitgebracht, hinterher fürs Mittagessen, fürs Kaffee trinken. Mein Papa wird das dann in die WhatsApp-Gruppe teilen bei euch, dass ihr darüber ins Gespräch kommen könnt. Das ist so ähnlich wie mit Luthers 95 Thesen. Ich habe nur 7 mitgebracht, die er ja auch angehangen hat zur Disputation, zum drüber streiten und diskutieren. So ähnlich habe ich das in guter reformatorischer Tradition auch vor. Also redet darüber, kommt darüber ins Gespräch, lasst euch darüber wirklich auch Gedanken mal hinterherhängen. Danke, Papa, dass ich 60 Minuten Predigtzeit bekommen habe. Nein, die werden wir brauchen. Nein, nur ein Scherz. Ich halte mich natürlich an die gottgegebene Ordnung einer Predigt, dass sie nicht zu lange dauern darf. Beginnen wir mit These 1. Alles gehört Gott. Alles, was wir haben und besitzen, gehört Gott. Wir, alle Menschen, sind lediglich Verwalter. Und das ist auch befreiend. Wir haben es gerade eben in dem Text gehört, wo David sagt, wer bin ich schon und was ist mein Volk, dass wir dir heute so viel geben konnten? Denn alles, was wir besitzen, kommt von dir. Das ganze Baumaterial, das wir heute dafür zusammengelegt haben, kommt aus deiner Hand und darum gehört es auch dir. Anders ausgedrückt ist es bei Haggai. Da heißt es in 2 Vers 8, denn mir, dem Herrn, gehört alles Silber und alles Gold. Hiob ist eine andere Person, die sich sehr gut mit Besitz auskannte. Und sie sagt, nackt bin ich zur Welt gekommen und nackt verlasse ich sie auch wieder. Herr, du hast mir alles gegeben, du hast mir alles genommen, dich will ich preisen. John Wesley, ein großer Erweckungsprediger im 19. Jahrhundert, der hat es so ausgedrückt, als der Besitzer des Himmels und der Erde dich ins Leben rief und dich in diese Welt setzte, setzte er dich hierher nicht als Eigentümer, sondern als Verwalter. Und dieser Begriff Verwalter, ich finde, der drückt das so gut aus. Was ist ein Verwalter? Ein Verwalter kümmert sich um das Eigentum von jemand anderem, von einer Institution oder von einer Privatperson. Und dieser Perspektivwechsel, also mal die Sache einfach mal aus einer anderen Sicht zu betrachten, das kann so kraftvoll sein, sich mal anzuschauen, alles, was ich habe, gehört mir eigentlich gar nicht. Das ist nur kurzfristig in meinem Handlungsumfeld. Ich erinnere mich noch, als ich einmal als Kind für meine liebe Mama was einkaufen sollte. Da hat sie mir, und damit oute ich mich jetzt, wie alt ich bin, da hat sie mir 10 Mark in die Hand gedrückt und gesagt, so, ich glaube, beim Schlecker soll ich mal Waschmittel kaufen oder sowas. Herr Schlecker, auch damit oute ich mich, wie alt ich bin. Und dann ging ich mit diesen 10 Mark anders um als mit meinem eigenen Geld. Weil ich wusste, wenn ich jetzt so eine Tüte Chips kaufe dazu oder so, am Ende sieht sie das ja. Also kennt ihr dieses Gefühl, wo man weiß, da habe ich eine besondere Verantwortung. Dieser Perspektivwechsel, den meine ich, der kann heilsam sein. Also die erste These ist, alles gehört Gott und daraus abgeleitet der erste Merksatz, wenn es um das Thema Geld geht. Die Frage ist nicht, was können wir uns, Entschuldigung, ich sehe hier vorne genau den einen und da seht ihr das, danke, ich klicke gleich selber weiter. Die Frage ist nicht, was können wir uns leisten, sondern was sollen wir mit dem tun, was Gott uns anvertraut hat. Kommen wir zur zweiten These. Zweite These ist, Gott ist großzügig. Als Fundraiser, ihr habt euch jetzt jemanden eingeladen, der jetzt viel über Geld nachdenkt und spricht und Leute einlädt, sich zu beteiligen. Was meint ihr denn wohl, ist mein Lieblingsbibelvers zum Thema Geben? Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, genau, wunderbar. Geben ist seliger als nehmen, vielen Dank. Das höre ich ganz oft, diese Verse, und die liebe ich auch wirklich. Die sind großartig. Aber mein Lieblingsbibelvers zum Thema Geben ist Johannes 3, Vers 16. Oh. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott ist großzügig. Gott ist unglaublich großzügig. Das Allerbeste, das Wunderbarste, was er hat, das gibt er uns. Sein Sohn Jesus Christus. Unverdient. Aber auch mehr noch, wenn wir rausgucken, die wunderschöne Landschaft, eben gerade beim Fahren hierhin, die Felder, die Wiesen, die Natur und dann unser Leben, die Barmherzigkeit, die Gnade, die jeden Morgen neu ist. Wenn wir als unseres Vaters im Himmel Kinder selbst großzügig sind, dann spiegelt das eigentlich nur unseren großen Gott wider, der so großzügig ist. Wir nehmen ihn als unser Vorbild und versuchen auch einen Lebensstil der Großzügigkeit einzuüben. Ich merke, dass auch mein eigenes Geben ist beeinflusst von der Großzügigkeit, die ich erfahre. Und das ist ein Privileg meiner Arbeit. Ich bin oft im Gespräch mit Spenderinnen und Spendern und dann höre ich das so oft. Da ist zuallererst Dankbarkeit. Dankbarkeit für die Großzügigkeit, die die Menschen erlebt haben, die sie dann wiederum ausleben wollen, indem sie etwas abgeben möchten. Weil da ist Freude über die eigene Versorgung, Freude über die Treue Gottes, seine Bewahrung und Großzügigkeit im Leben. Und deshalb als Merksatz: Durch Gottes Großzügigkeit bin ich selbst inspiriert und ermutigt, großzügig zu sein. Die dritte These, wir bauen jetzt mal weiter auf. Dritte These, auch noch ein, sage ich mal, Grundlageninformation zum Thema Geld. Geld ist ein geistlicher Spiegel. Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Anders ausgedrückt, wonach verlangst du? Wonach sehnst du dich? Und das, wonach du dich sehnst, das gibt dir dann die Richtung deines Lebens vor. Jesus sagt das im Kontext, direkt drumherum, wo es um Besitz und Reichtum geht. Und zwei Sätze später, nach diesem Vers, sagt er diesen berühmten Satz, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld. Und das sage ich dir auch zu, du kannst nicht Gott dienen und dem Geld. Du musst dich entscheiden, wer dich leiten und regieren darf. Und das ist wirklich eine absolute, nicht eine Binsenwahrheit, weil die ist so viel wert. Und deswegen möchte ich auch noch diesen Aspekt, der dann oft miterzählt wird, nennen. Ja, die Bibel warnt oft vor Reichtum. Billy Graham, den zitiere ich da gerne, der sagt, es ist nicht schlimm, wenn ein Mensch viele Reichtümer besitzt. Schwierig ist es, wenn die vielen Reichtümer den Menschen besitzen. Weil das sehen wir auch in der Bibel, dass Reichtum ganz oft in Verbindung mit Segen steht. Reichtum als Ausdruck von Gottes Segen. Und jetzt sehen wir, huch, das sind ja zwei verschiedene Dinge. Wie gehe ich jetzt damit um? Das ist nämlich die Frage. Ich kann nicht sagen, nur weil jemand reich ist, ist er irgendwie ein schlechter Christ. Weil das darf er ja nicht. Deswegen, ich glaube, es gibt hier zwei Ausrichtungen unserer Herzenshaltung. Und dafür ist Geld ein Spiegel, um das zu sehen. Die erste Sache ist, dass man sich selber fragt, wie wichtig ist mir mein Besitz und mein Geld für meine Identität? Und die andere Frage, wo uns Geld ein Spiegel sein kann, ist, wie freudig und großzügig kann ich abgeben? Diese zwei Fragen zu bewegen. Denn Geld hat eine immense Macht über unser Leben. Es ist so ein, man könnte auch sagen, so ein Lackmustest. Kennt ihr noch diesen Lackmustest in der Schule, wo man so testet, wie so ein Wert ist? Den Umgang damit für unsere eigene Herzenshaltung kann man da ganz gut absehen. Und wenn wir durch die Bibel durchgucken, dann stellen wir fest, wie oft die gute Geschichte, die Gott mit Menschen gegangen ist, an dem Geld gecrashed ist, würde man heute sagen. Wie es damit bergab gegangen ist. Wenn wir uns mal angucken, die Beute von Jericho mit Achan, der sich vergraben hat, und die ganze Sippe wurde ausgerottet. Ahab und Nabots Weinberg, die Söhne Samuels und die Söhne Elis, Judas Ischariot, der seinen Herrn verriet für 30 Silberstücke. An der Geldliebe, an der Liebe für mehr Reichtum und mehr Besitz ist es kaputt gegangen. Ananias und Sapphira, die Apostelgeschichte, so viele Beispiele. Und alles ist ein Ausdruck für eine verkümmerte Herzenshaltung. Weil in allen Geschichten wird deutlich, die Leute bauen ihre Sicherheit auf dem Geld auf und nicht auf Gott. Also sie misstrauen Gott, der zusagt, sie zu versorgen, und sie sorgen selber vor. Und dann regiert irgendwann Neid und Eifersucht und die Suche nach mehr. Zur anderen Frage mit diesem geistlichen Spiegel kann man sich selber fragen, wie gerne gebe ich ab? Und dazu möchte ich euch kurz erzählen, wie es mir ging. Als junger Christ, ich war im Glauben noch unerfahren, hatte ich so mit 16 einen Mentor. Eine großartige Sache, sich jemanden zu suchen, der älter ist, der reifer ist im Glauben und mit dem bestimmte Sachen durchzusprechen. Christian Guse. Und ich sagte zu ihm, Christian, ich habe gespart. Und ich würde mir gern diese eine Kamera kaufen. Aber ich weiß auch, dass meine Pflicht als Christ ist, abzugeben. Und deswegen muss ich doch eigentlich das Geld den Kindern in Afrika spenden. Weil die brauchen es doch. Nötiger als ich eine Kamera. Was soll ich tun? Und ich erinnere mich noch, wie Christian sich so nach vorne beugt, in die Augen guckt und fragt, diese Kinder in Afrika, liebst du die denn? Und ich so, ja, so grundsätzlich schon, aber eigentlich kenne ich die ja nicht. Und ich finde die Kamera auch eigentlich ziemlich cool. Also ich würde es ergeben, weil ich muss. Da hat er sich zurückgebeugt und gesagt, wenn du das Geld nicht aus Liebe gibst, dann kannst du es auch gleich verbrennen. Und der Satz ist mir hängen geblieben. Dann kannst du das Geld auch einfach verbrennen. Das ist so eine krasse Aussage, oder? Was hätten wohl die Kinder in Afrika dazu gesagt? Sie hätten sich sicherlich mehr gefreut, wenn ich das Geld gespendet hätte. Mir hat es viel über mein Herz gezeigt. Was ich nicht sagen will, ist, dass wir uns keine schönen Dinge kaufen wollen. Wir haben gerade eben gesagt, Gott ist großzügig. Aber wir können uns nicht geistlichen Segen irgendwie erkaufen. Und wenn ich aus einer Pflichterfüllung heraus, weil ich meine, ich muss jetzt aber das Geld gebe, hat das geistlich keine Bedeutung. Es ist einfach auch geistlich in der geistlichen Welt wertlos, wenn ich so aus diesem Druck vielleicht auch heraus was abgebe. Deswegen der Merksatz. Geld macht sichtbar, was dein Herz wirklich liebt und worauf du vertraust. Kommen wir zur vierten These. Großzügigkeit gehört zur DNA einer Gemeinde. Also es ist wirklich eine der ganz wichtigen Grundlagen einer Gemeinde, was sie ausmacht. Als ich vor 3 Jahren das letzte Mal bei euch war, habe ich herausgefunden, dass ihr in der, ich glaube, Corona-Zeit euch mal mit euren Werten befasst habt und überlegt habt, was sind so die Werte, die uns ausmachen. Und auch wenn es auf der Homepage nicht steht, eins ist mir in Erinnerung geblieben als Fundraiser, Großzügigkeit. Ihr habt euch gesagt, wir wollen eine großzügige Gemeinde sein. Das finde ich großartig. Denn Großzügigkeit als Lebensstil, als Wert, auch als Kultur einer Gemeinschaft ist wie ein Aushängeschild. Das ist nicht nur was, was euch hier intern fröhlich macht, sondern woran wirklich die Welt außen etwas erkennt. Ein Beispiel ist nämlich Apostelgeschichte 4, Vers 33. Das finde ich eine wunderschöne Stelle. Am Anfang der Apostelgeschichte noch, wo die Großzügigkeit in der geschwisterlichen Liebe so schön dargestellt wird. Es wird dort geschrieben, dass es schlicht keine materielle Not in der Gemeinde gab, weil wenn jemand was brauchte und leidete, dann hat jemand anderes es eingesprungen und hat ihn unterstützt. Hat so ein Feld verkauft und das Geld dann seinem Bruder, seiner Schwester gegeben. Und dann in dieser Erzählung kommt auf einmal völlig random, so zufällig, ein Vers rein, nämlich: Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Und dann geht's weiter mit dem, wie das verkauft worden ist und dass sie das Geld den Aposteln zu Füßen gelegt haben und die haben es dann verteilt über Diakone. Und was lernen wir daraus? Hier ist schön verknüpft, wie die innere Großzügigkeit der Gemeinde mit dem äußeren Zeugnis der Apostel verbunden ist, die in Vollmacht von Jesus Christus erzählen können, weil die Gemeinde großzügig ist. Wie ist das jetzt zu verstehen? Heißt das jetzt, dass so eine Gütergemeinschaft wichtig ist? Nein, natürlich nicht. Es geht hier nicht um die Form, sondern um das Herz dahinter. Das, was die Leute damals in der Apostelgeschichte ausgelebt haben. Die ersten Christen drückten ganz klar ihr Vertrauen in Gott aus. Gott würde sie versorgen. Das stand fest. Und sie sind nicht abhängig von ihrem Besitz, sondern abhängig von ihrem Gott, dem ja alles gehört und der großzügig gibt. Eine Randnotiz dazu, weil ich glaube, dass Großzügigkeit wirklich ganz, ganz wichtig ist. Das muss ja gar nicht mit Geld sein. Im Englischen kann man das so schön sagen. Großzügigkeit hat was mit den 3 T zu tun. Time, Talent and Treasures. Also mit Zeit, mit unseren Begabungen und mit unseren Schätzen. Damit großzügig zu sein, einander zu helfen, zu unterstützen, das ist wunderbar. Und dazu ein afrikanisches Sprichwort, was ich erst neulich gelernt habe. Lasst uns nie so arm sein, dass wir nur Geld zu geben hätten. Wo ist wirklich Großzügigkeit in der Gemeinde, die was verändert, die was freisetzt? Ein Merksatz dazu: Großzügigkeit beginnt nicht beim Geben aus einem Überschuss, sondern ist Ausdruck von Vertrauen. Ich kann mich auf Gott vertrauen, der mich versorgt, und deswegen kann ich selbst großzügig sein. So, dagegen kommen jetzt immer mehr in die Thesen, wo ich auch dann gespannt bin, wie ihr dazu so steht. These 5 ist nämlich, Spenden ist Bestandteil von Jüngerschaft. Jüngerschaft ist ja auch ein Wort wie Nachfolge, also mit Jesus unterwegs zu sein. Ich glaube, dass es Bestandteil eines christlichen Lebens ist, hier ein Zitat jetzt von Paulus, dass es einfach zum christlichen Leben dazugehört, von dem, was uns anvertraut worden ist, abzugeben. Das gehört dazu, dass wir nicht alles horten und für uns behalten als Verwalter, sondern abgeben. Ist das jetzt eine Pflicht, abzugeben, oder ist es eine gut gemeinte Empfehlung? Die Frage bekomme ich dann oft zu hören. Und ich würde sagen, das ist genauso eine Empfehlung, wie seinen Nächsten zu lieben. Oder eine Empfehlung zu beten. Oder regelmäßig in der Bibel zu lesen. Nach Gerechtigkeit zu streben. Sich für die Schwachen einzusetzen. Es ist eine Empfehlung, weil nur so wir auch wirklich lernen, in Jesu Fußstapfen zu gehen. Der vielleicht provokante Merksatz dazu lautet, wer Jesus ähnlicher werden will, lernt, großzügig zu geben. Weil unser Gott großzügig ist, sollen wir es auch sein. Jetzt ist immer die Frage, was heißt jetzt Großzügigkeit? Also meistens im Dialog ist dann die Frage, ja, was ist denn nun Großzügigkeit? Wie viel soll ich denn jetzt geben? Und eine Predigt zum Thema Geld, auch mal ohne über Statistik zu sprechen, wäre auch ein bisschen langweilig, oder? Also diejenigen von euch, die jetzt darauf gewartet haben, dass ein bisschen Zahlen mal kommen, jetzt kommen sie. Ich möchte euch gerne mitgeben, vor allen Dingen aus der Perspektive jetzt von jemandem, der in einem Missionswerk arbeitet. Mein Chef, der Thomas Schech, sagt immer, Fakten sind dein Freund. Auch wenn sie vielleicht am Anfang erstmal ungemütlich sind, aber sie können einem trotzdem etwas beibringen und lehren. Um euch das bildlich mal zu zeigen. Der Saal hier ist ziemlich genau 5,85 Meter groß. Danke an Uwe, der das extra für mich ausgemessen hat und ganz großzügig seine Zeit geopfert hat, damit ich das, weil ich jetzt nicht schätzen können. Also von hier vorne von der Bühne bis oben 5,85 Meter. Jetzt stellt euch mal vor, diese Höhe ist das jährliche Einkommen von allen Christen weltweit. Es gibt eine Uni, Gordon Conwell Seminary, die machen immer eine Erhebung und die haben ziemlich gute evaluierte Zahlen und die haben rausgefunden, okay, das sind, wenn ich jetzt mir das hochstelle, das ist alles das Einkommen, das sind 51 Billionen Euro im Jahr, alle, die sich Christen nennen auf diesem Planeten. Wie viel geben diese Christen ab und spenden es? Die jetzt hinten sitzen, die können es nicht sehen, deswegen Einladung in die ersten Reihen. Ein bisschen weniger als der 5-Euro-Schein. 1,8% von dem, was die Christen weltweit haben, wird gespendet. Das sind ungefähr 900 Milliarden Euro. Von diesen 1,8% gehen 82% in die eigene Gemeinde. In das Lokale, was ich unterstützen möchte. Was ist mal gut ist und schön. Es wird genickt vorne, super, so 82% von diesen 1,8% gehen in die lokale Gemeinde. 12% fließen in meine lokale, also Bibellesebund Deutschlands oder irgendwie so in regionale und überregionale Bereiche. Und 6% hiervon gehen in die Weltmission. Das ist ungefähr so viel wie das 2-Euro-Stück. Wenn ich es auf den Boden lege. Das Spannende dabei ist, auch wir als Allianzmission, wir arbeiten ja in vielen Ländern, Spanien, Japan, Kambodscha, ganz viele Länder haben bereits Zugang zum Evangelium. Aber es gibt noch über 3 Milliarden Menschen, die als unerreicht gelten. 3 Milliarden Menschen, die keinen Christen in ihrem Umfeld haben. Und speziell in die Mission von diesen Volksgruppen geht nur 2% von dem Geld, was in die Mission geht. Und das ist so viel wie ein flach ausgebreiteter 5-Euro-Schein, 0,1 Millimeter, gemessen an der 5,85 Meter großen Decke. Als Fundraiser sehe ich hier Wachstumspotenzial. Da ist gerade, wenn ich an den Missionsbefehl denke, alle Welt zu erreichen, sehe ich wirklich noch Optimierungsbedarf. Und dann ganz oft höre ich, Fast schon reflexhaft. Ja, wenn denn jeder seinen Zehnten gäbe, dann hätten wir doch kein Problem. Sage ich, ja, aber dann mal ein anderes. Und dazu die These 6. Der Zehnte ist mehr Gesetz als Evangelium. Ist eine steile These, ich weiß. Aber wenn ich jetzt von den ersten drei Thesen ausgehe, die wir besprochen haben, dann stelle ich doch fest, einen Maßstab über das rechte Geben, das führt doch niemals in eine Großzügigkeit. Das, wenn ich mir vorstelle, wie Gott mir begegnet, der gibt ja auch nicht nur 10% Barmherzigkeit. Deswegen, wenn ich von dem ausgehe, dann kann ich doch gar nicht bei mir anfangen, jetzt prozentual zu denken. Das andere ist, der Zehnte ist gar nicht so einfach, wie den manche immer gerne postulieren. Weil was ist denn der Zehnte? Von was ist das der zehnte Teil? Wenn ich im Alten Testament angucke, welche Zehntlingsgaben es gibt, gibt es für verschiedene Jahre verschiedene Opfergaben. Ich komme auf mindestens 13,3%. Und je nachdem, was ich noch dazu rechne, auf 25. So einfach ist das nicht zu sagen, gib einfach deinen Zehnten, vom Alten Testament her. Und im Neuen Testament, Paulus hat in seinen Briefen an die Heidenchristen, also die Gemeinden, die vornehmlich nicht aus jüdischen Christen bestanden, nie den Zehnten erwähnt. Wahrscheinlich aus seinen eigenen Erfahrungen heraus, dass das schnell in eine Gesetzlichkeit hineinführt. Weil bei den Pharisäern, da sehen wir die Tücke des Zehntens. Manchmal ist Spenden nämlich dann nur die Entschuldigung für fehlende Großzügigkeit, sozusagen das Feigenblatt für echte Hingabe. Und Jesus kritisiert das so deutlich bei denen, die es ganz genau richtig gemacht haben, die sogar den Zehnten gegeben haben von ihren Einkäufen, von den Kräutern. Man kann sich wunderbar an dem Wort des Gesetzes orientieren und unsere menschliche Natur neigt dazu, dann den Geist des Gesetzes zu vergessen, was dahinter steht, das Prinzip, worum es eigentlich gehen sollte. Und da sind wir Menschen wirklich gut drin. Deswegen brauchen wir das Evangelium, was befreit, was uns dahin führt, wo Gott wirklich mit uns hin möchte. Ich glaube, der Zehnte wird zum Problem, wenn er Treue vorspielt, aber Hingabe vermeidet, weil es so ein Limiter ist. Weil ich so, ja, dann habe ich es doch. Dann ist doch dieser Teil erledigt. Wie kann ich da noch mit echter Liebe und Hingabe rangehen? Jetzt als Finale möchte ich euch vorstellen, wie ich glaube, wie sich das Gott mit unserem Umgang mit Geld vorgestellt hat. Und das ist auch ganz eng mit dem Zehnten verbunden. Denn meine These lautet, Spenden ist Lobpreis und keine Transaktion. Eine Transaktion ist sowas wie, ich bezahle was. Also so eine technische Übergabe von etwas. Und dazu lese ich uns einen Text aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 9. Und Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Korinth und erinnert sie daran, dass sie mal eine Kollekte sammeln wollten. Haben die sich vorgenommen. Die wollten eine Kollekte sammeln für die notleidende Gemeinde in Jerusalem. In Jerusalem herrschte Hungersnot und jetzt hat Paulus denen geschrieben, ihr wolltet doch eine Kollekte sammeln, macht das doch. Aber er malt ihnen jetzt keine Bilder vor Augen mit einem Kind mit aufgeblähtem Bauch und Fliege im Auge und die leiden so schlimm, deswegen müsst ihr was geben. Im Gegenteil. Seine Begründung ist ganz spannend, hört selbst. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Ihr seht also, dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, trägt nicht nur dazu bei, die Nöte der Gläubigen in Jerusalem zu lindern, sondern bewirkt noch weit mehr, indem er zu vielfachem Dank gegenüber Gott führt. Euer Einsatz bei diesem Projekt zeigt, dass ihr in eurem Glauben bewährt seid und dafür werden die, denen ihr dient, Gott preisen. Sie werden ihn dafür preisen, dass ihr euer Bekenntnis zum Evangelium von Christus ernst nehmt und eure Verbundenheit mit ihnen und allen anderen auf eine so großzügige und uneigennützige Weise zum Ausdruck bringt. Und wenn sie für euch beten, werden sie das voll Sehnsucht nach euch tun, weil Gott seine Gnade in so reichem Maß über euch ausgeschüttet hat. Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat. Ich habe mal versucht, das grafisch darzustellen, weil so ein Text ist ja immer noch mal anders zu durchdringen, und habe alle meine Grafik-Skills hervorgeholt und habe mir ein Dreieck ausgedacht. So, außergewöhnlich, gell? Ganz oben steht natürlich Gott, könnte es anders sein, links die Gemeinde in Korinth und rechts die notleidende Gemeinde in Jerusalem. Die rechts, die hatten Bedarf, links wird angesprochen. Und ihr könnt gerne mal, jetzt für die das alles bekannt ist und die kein Problem mit haben, so als Transferleistung, extra Bonuspunkte, links FEG Steinheim, rechts Familie Urban einsetzen. Einfach mal so als Übertragungsmöglichkeit, wie das für euch passt. Zuerst steht ganz oben, Gott hat alles und ist großzügig. Und dann versorgt er die Korinther so gut, dass sie großzügig sein können. Er befähigt sie dazu, selber großzügig zu sein. Das heißt, Gott versorgt die Korinther. Und die Korinther sollen in diesem Bewusstsein der Dankbarkeit leben und Gott anbeten und loben dafür, dass er sie so reich versorgt. Die Gemeinde in Jerusalem empfängt jetzt die Gabe der Korinther und wird dadurch versorgt, aber erfährt dadurch auch die Versorgung Gottes. Sie bitten darum, Gott, bitte hilf uns in unserer Not. Und dadurch erfahren sie das, dass sie nicht alleine gelassen werden. Jetzt kommt von der Gemeinde Jerusalem der Lob und Dank zu Gott. Du bist der, der alles hat. Du bist der, der großzügig ist. Du bist der, der uns nicht alleine lässt. Und Dank und Fürbitte gegenüber den Korinthern. Und da entsteht jetzt Beziehung. Da entsteht Beziehung, eingebettet in gemeinsamen Lobpreis Gottes. Ich finde das so schön und großartig, weil es für mich den Weg zeigt, wofür Spenden eigentlich da sind. Warum sich Gott das gedacht hat mit diesem System, mit Spenden und allem Möglichen. Es ist weg von diesem Transaktionalen, ich mache halt eine Überweisung oder ich habe halt einen Dauerauftrag, hin zu diesem Relationalen, also dem Beziehungsstiftenden, den auf Menschen ausgerichteten und vor allen Dingen auf Gott hinweisenden Umgang mit Geld. Als Merksatz habe ich deswegen formuliert, wenn wir spenden, soll nicht nur ein Bedarf gedeckt, sondern Gott geehrt werden. Das steht über allem. Weil genauso kann ja ein Gebet, was wir sprechen, nur das Rezitieren vom Vaterunser sein. Oder das Bibellesen, einfach so, ja, ich muss meine 6 Kapitel am Tag lesen. Baller ich sie mir halt rein. Wie sieht das aus bei euch mit euren Daueraufträgen, wenn ihr welche habt? Laufen die noch einfach so durch? Weil ich habe sie damals angelegt. Wir bekommen als Allianzmission Überweisung mit 51,18 Euro, weil das noch die alten D-Mark-Beträge sind, die einfach durchgelaufen sind. Und da frage ich mich auch, mit wie viel Herzblut und aus Dankbarkeit ist das noch da? Ich kann ja nicht in die Herzen reingucken. Aber wie ist es bei euch? Wie feiert ihr eure Kollekte? Wie feiert ihr die Spenden, die in dieser Gemeinde gesammelt werden? Also ich habe nichts gegen Daueraufträge, wirklich nicht. Ich finde die großartig. Ist ein gutes Instrument auch, um das einzuüben, dass man am Anfang schon was abgibt und nicht irgendwie am Ende guckt, was übrig bleibt. Aber die Gefahr ist groß, dass es am Ende ein technischer Bezahlvorgang ist und nicht Lobpreis Gottes. Ich fasse alles nochmal zusammen. Die 7 Thesen auch für euch zu mitnehmen. Erstens, alles gehört Gott. Und wir sind lediglich Verwalter von dem, was Gott uns anvertraut hat. Und ganz eng verbunden, und Gott sei Dank, Gott selbst ist großzügig. Das ist Teil seines Wesens und wir dürfen uns hier als seine Kinder ein Vorbild an ihn nehmen. Drittens, Geld ist ein geistlicher Spiegel. An unserem Umgang mit Geld zeigt sich, wem wir vertrauen und wer Herr in unserem Leben ist. Viertens, Großzügigkeit gehört zur DNA einer Gemeinde. Sie ist gelebter Ausdruck der auf Gott vertrauenden Glaubensgeschwister und geht über Geld hinaus. Spenden ist Bestandteil von Jüngerschaft. Das und wie wir geben, zeugt von unserer Nachfolge. Und der Zehnte ist mehr Gesetz als Evangelium. Denn starre Regelungen überfordern oder grenzen ein. Stattdessen sind wir zur Freiheit berufen. Siebtens, Spenden ist Lobpreis und keine Transaktion. Wenn wir spenden, soll nicht nur ein Bedarf gedeckt, sondern Gott geehrt werden. Und so kommen wir jetzt auch wieder zum Anfang zurück und auch, was ich euch als Gemeinde wünsche. Die Höhe der Spende ist wie die Länge eurer Lobpreiszeit oder die Menge an ehrenamtlichen Mitarbeitern, die ihr in den Bereichen habt. Das sind gute Dinge auf jeden Fall. Aber die sind nur ein Indikator, nur ein Zeichen dafür, was hoffentlich darunter liegt. Nämlich die Antwort auf Gottes Liebe. Dankbarkeit und Freude. Nicht die Frucht selbst, weil das ist die Dankbarkeit. Wir haben jetzt heute die Kollekte mal anders geplant. Und das finde ich schön, dass ihr auch da so flexibel seid. Sei flexibel, spricht die Bibel. Die Kollekte diesmal ist nicht parallel zu den Bekanntmachungen gewesen, sondern lasst uns das mal heute mal ausprobieren. Dass mal in einer Reflexion wir bei einem Instrumental das als Anbetung versuchen zu machen. Und während Musik läuft, ihr auch vielleicht im Gebet mit Gott aus Dankbarkeit heraus etwas gebt. Aber ich will nochmal betonen, aus Freiwilligkeit, aus Freude heraus. Weil es geht mir nicht darum, dass ihr mehr gebt. So wie ich nicht sage, ihr müsst 6 Stunden am Tag beten. Es geht auf die Herzenshaltung. Damit ihr einstimmen könnt in das Gebet von David, das wir bereits vorhin gehört haben. Das ganze Volk freute sich über die Opferbereitschaft, weil diese reichen Gaben freiwillig und mit ungeteiltem Herzen für den Herrn gespendet worden waren. Dir, Herr, gehören Größe und Kraft, Ehre und Hoheit und Pracht. Alles im Himmel und auf der Erde ist dein Eigentum. Dir gehört alle Herrschaft. Du bist hoch erhoben als das Haupt über alles. Amen.